Ja, wie die Müllabfuhr bei mir auf dem Land, die kommt auch alle 14 Tage. So auch dieser Eishockey-Podcast. Hier ist die Eishockey-Show und diesmal gibt es den Legenden-Cast in dieser Eishockey-Show mit Dieter Didi Hegen. Aber zunächst mal, bevor wir unseren Gast vorstellen, natürlich möchte ich euch meine beiden Mitstreiter mit ans Herz legen in dieser Sendung. Basti Schwele ist da. Basti, grüß dich.
Schönen guten Tag, Sesh. Sportlich unterwegs. Und du?
Wieso sportlich? Was machst du? Machst du endlich mal
Ja, du
Sport?
weißt ja, hier. Am Handgelenk und aus dem Unterarm. Die Darts sind ja wieder als Sportart zurückgekehrt. Groß dabei.
Stimmt, gratuliere. Du bist einer der wenigen Sportreporter, die in der letzten Zeit, in den letzten Monaten arbeiten durfte. Das ist sehr schön. Glückwunsch dazu. Aber jetzt geht's um Eishockey, Basti, auch wenn du weißt, dass
Ah.
ich mich gerne über Darts unterhalte. Rick Goldmann ist auch da. Goldi, servus.
Servus, grüß dich oder grüß euch.
Bist du selber wenigstens sportlich gewesen in den letzten Wochen oder weil du ja eingeschränkt arbeiten konntest, allerdings ja mit deinem YouTube-Kanal doch einiges an Eishockey-Output in die digitale Welt geliefert hast?
Also ich muss sagen, ich habe mir am Anfang gleich mal vorgenommen, ich glaube, da ist vielen so gegangen, an diesem Shutdown, komm, jetzt werde ich richtig sportlich, das nutze ich volle Pulle. Jetzt trainiere ich mich mal richtig runter, so wie ich ausgeschaut habe vor 15, 20 Jahren. Und ich muss sagen, letztendlich, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ist überhaupt nichts davon übrig geblieben, aber ich habe mich ein bisschen bewegt, aber nicht mehr als wie zuvor, um ehrlich zu sein.
Sehr schön. So, Leute, wir haben es gesagt, heute Legendencast. Didi Hegen ist da. Didi, grüß dich erstmal.
Hallo, servus miteinander.
Ja, schön, dass du dabei bist und die Zeit hast. Und ich hoffe, das funktioniert technisch auch alles heute so, wie es sein sollte. Ich habe nämlich eben schon gehört von den Kollegen, das sage ich schon mal vorneweg, anscheinend habe ich hier bei mir auf dem Land ja, den einen oder anderen Aussetzer mal gehabt. Wir hoffen, wir können das souverän durchziehen. Didi, ich würde mal starten damit, indem ich dich ein bisschen vorstelle und du kannst dann nachher sagen, ob das überhaupt so stimmt oder ob das alles Schwachsinn ist, was die Internetwelt so über dich zusammengetragen hat. Und ich weiß auch, es ist wahrscheinlich schwierig, deine komplette Vita jetzt runterzubeten. Deshalb nochmal ganz kurz und mit ein paar Kennzahlen. Didi Hegen, geboren am 29. April 1962, bei 5 Olympischen Spielen und 13 Weltmeisterschaften aktiv dabei, 7 deutsche Meistertitel und ich glaube dabei in seiner Karriere in Bundesliga und DEL über 1000 Punkte erzielt. Seit 2010 Mitglied in der IIHF Hall of Fame. Deine Rückennummer, die 23, wird beim Deutschen Eishockeybund nicht mehr vergeben und viele sagen vermutlich vielleicht der beste Linksaußen, den Deutschland jemals hatte. Nochmal ein herzliches Willkommen und die Frage, Didi, stimmte das so alles oder würdest du eine Korrektur wollen?
Nee, es passt alles so. So im Groben haben wir die Eckdaten zusammen, aber alles okay.
Es klingt beeindruckend, das auf jeden Fall.
Didi, lass uns vielleicht mal ganz vorne anfangen in deiner Karriere, die ja in Kaufbeuren begonnen hat. Da hast du als 17-Jähriger damals in der zweiten Liga schon alles zusammengeschossen, was es zum Zusammenschießen gibt. Wie bist du überhaupt zum Eishockey gekommen? Kaufbeuren, ja, große Hockey-Town, ja. Aber hast du schnell gemerkt, das ist mein Ding und irgendwie kann ich da was, was andere nicht können?
Nein, das hat eigentlich, ich bin eigentlich was heißt zufällig, eigentlich nicht zum Eishockey gekommen. Mein Bruder stand im Tor, hat angefangen, der ist 2,5 Jahre älter wie ich. Und die Mutter hat einfach mal gesagt, geh halt einfach mal mit deinem Bruder mit und schau mal zu. Und dann war ich 2, 3 Mal im Eisstadion, eigentlich wollte nicht so wirklich Eishockey spielen. Auf alle Fälle habe ich dann meinen Bruder hinterm Tor zugeschaut und auf den gewartet und irgendwann kam ein Betreuer zu mir. Buchholz wird dir wahrscheinlich nichts mehr sagen und hat dann gefragt, ob ich nicht mal Lust habe, mal Schlittschuh zu laufen. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ich probiere es mal mit dem Schlittschuhfahren. Und dann haben die dann auch Jugendliche gesucht, die in den Verein eintreten und da mein Bruder eh dabei war und ich dann auch fast tagtäglich im Eisstadion war, bin ich dann einfach in den Verein eingetreten. Und dann hat alles so seinen Lauf genommen.
Der Basti wollte direkt ansprechen, dann in der zweiten Liga, wie du es erstmal für Kaufbeuren gesprochen hast, gespielt hast und in 42 Spiele 60 Tore geschossen hast. Jetzt frage ich mich, erstens, wie gut warst du? Zweitens, wie gut war die Liga? Und zum Teufel nochmal im ersten Jahr mit deinem Alter, wie geht es? Warum warst du so viel besser ausgebildet?
Ich glaube, bei uns der Vorteil war halt auch, weißt du wahrscheinlich da aus Niederbayern, da waren die Winter anders, wir waren auf Seen und irgendwie nach der Schule auf dem See, dann ins Eisstadion und man hat viel den Schläger in der Hand gehabt und dann kam halt alles automatisch und man hatte dann damals, ob es gut oder schlecht war, weiß ich auch nicht. Hatten wir halt dann auch in Knabenmannschaften und in Schülermannschaften auch nicht den Kader mit 25 oder 30 Spielern, dass du alle Schaltjahre mal zum Einsatz. Du hast dann deine, ich sag mal grob geschätzt, 2 Sturmreihen gehabt, manche Vereine vielleicht nur 3 und du hast halt andauernd spielen müssen. Dann hast du als Jugendlicher in Schülermannschaften, hast du hochgespielt in die Jugend, runter am Wochenende 3 Spiele gehabt und so kam das halt, dass du viele Eiszeiten bekommen hast und viele, viele Spiele dann auch im jugendlichen Alter, wo du dann halt durch das Spielen auch auf Seen und dann Spielen dann in 2 Mannschaften, hast du halt dann dich weiterentwickelt und ich glaube, das war so ein bisschen so ein, der Schlüssel zu meinem großen Erfolg.
Siehst du das immer noch so? Du hast ja auch viel oder lang als Trainer auch gearbeitet. Siehst du immer noch so, dass vielleicht im Nachwuchs das Wichtigste einfach ist für junge Spieler, dass sie Eiszeit bekommen?
Ich glaube, das ist A und O. Man muss denen erstmal das Vertrauen geben und zweitens mal auch Eiszeiten. Also ich kann es jetzt schlecht vergleichen, aber jetzt auch in den Jahren, wo ich Trainer war, wenn man jugendliche Spieler, okay, am Anfang, man muss natürlich Ergebnisse liefern, aber man sieht schon, dass die Jugendliche vielleicht minimal, musst du halt dann schon das Auge dafür haben, aber die werden besser und dann sind die dann irgendwann in der zweiten Liga oder entwickeln sich weiter. Und deswegen ist eben das A und O, dass man viel spielen muss.
Du hattest damals auch in der zweiten Liga, bist reingeworfen worden in die zweite Liga damals in Kaufbeuren, direkt mit 2 Browns hießen die, glaube ich.
Adam und Ken.
Waren die Brüder eigentlich? Oder?
Nein.
Haben die dich noch mit befeuert dann tatsächlich? Waren die auch so gut, dass du gesagt hast, okay, die haben mich natürlich auch besser gemacht?
Ich sag mal, man hat damals, du weißt es selber, früher gab es nur 2 Ausländer und die waren top in allen Ligen, in der ersten Liga, in der zweiten Liga, das waren super Eishockeyspieler und du hast natürlich, oder ich habe natürlich damals das Glück gehabt, dass ich dann auch mit denen 2 zusammen spielen habe dürfen und die waren einfach verdammt gut und viele Tore sind ja auch dann so passiert, da stand ich dann einfach an dem richtigen Weg, wie viele sagen, wer viel läuft, steht verkehrt, aber ich stand halt dann richtig oder habe eigentlich dann auch ganz gut zu denen gepasst und dann hat es halt so viele Tore gegeben.
Das war, mit dir verbindet man immer noch die erfolgreichste Zeit vom ESV Kaufbeuren. Ihr seid dann aufgestiegen in die erste Liga, 2-mal Playoff-Halbfinale, als es ja dann Anfang der 80er auch Playoffs und alles gibt. Du hast 7 Jahre in der ersten Mannschaft gespielt und hast mehr Tore geschossen, als du Spiele gemacht hast. Didi, du musst uns trotzdem mal so ein Geheimnis ein bisschen verraten, weißt du, weil dieses Tore-Schießen, das heißt aber beim Eishockey schießt man viele Tore, aber das ist ja auch ein verdammt schweres Ding eigentlich. Aber wie hast du es immer wieder geschafft? Es geht ja nicht nur darum, richtig zu stehen. Das muss ja auch ein Schuss sein. Das muss ein Instinkt sein. Irgendwas musst du ja haben, was dich einfach geil drauf gemacht hat, diese ganzen Tore zu machen und dass sie dann auch noch gefallen sind.
Ja, vielleicht hatte ich da auch einen kleinen Vorteil, dass eben dann mein Bruder Torwart war und wir halt da auch oft drüber diskutiert haben. Mutti hat kocht, mir über Eishockey war ja bei uns sowieso nur Thema Eishockey. Und mein Bruder mir dann auch oft erzählt hat, okay, in der Situation ist es einfach schwierig, dass man nicht hochschießen muss, sondern flach schieben muss, weil der Torwart dann Schwierigkeiten hat. Und das habe ich alles so aufgenommen und habe natürlich auch immer wieder dann auch, wie wir jetzt, wir hatten einmal den Shanahan in Düsseldorf dabei, der eben dann nach dem Training sich nochmal 100 Scheiben hinlegt und dann nur ins Tor reinschießt, ohne Torwart, der macht sich schon seine Gedanken, ich will den Pfosten treffen, ich möchte mal hochschießen, ich möchte mal flach schießen. Und das habe ich dann auch schon als Liner immer versucht, okay, da hat mein Bruder gesagt, man muss in der Situation vielleicht einmal gegen die Laufrichtung schießen oder mal hoch ins Tor, weil da der Torwart auch seine Probleme hat. Und das habe ich dann schon von klein auf probiert, dann immer wieder umzusetzen. Und ich glaube, dass das mir auch ganz gut geholfen hat. Aber es fällt nicht alles vom Himmel runter. Man muss, viele denken ja, okay, ich spiele jetzt da in der DNL und dann habe ich meine Eiszeiten. Nee, man muss eben dann auch extra Sachen machen, um besonders gut zu werden. Da nützt nichts, wenn man nur immer schaut. Oder man hat nur das Talent. Man muss auch viele Situationen dann auch üben und trainieren.
Du Didi, aber es ging ja dann auch relativ schnell. Junioren-Weltmeisterschaft, warst du Topscorer oder Top-Torschütze und da waren ja auch noch die ganzen Komutovs und die richtig guten Russen auch und alles dabei. Dann bist du sehr früh gedraftet worden von den Montreal Canadiens. Stand für dich irgendwann mal zur Debatte. Wir hatten vor ein paar Ausgaben mal einen Uli Hiemer, der auch erst gar nicht wusste, sodass er gedraftet wurde und alles. Gab es für dich diesen Moment, wo du gesagt hast, vielleicht sollte ich es da drüben mal probieren?
Ja, ich glaube, für mich so persönlich als Sportler wäre das schon irgendwie okay gewesen. Aber ich glaube, mein ganzes Umfeld war da so dagegen. Vor allem meine Mutter, wo die dann angerufen haben und haben mir Verträge dann rübergeschickt und dann erzählt, ich soll darüber. Ich glaube, da war die Zeit einfach noch nicht mit Telefon und alles. Und da hast du einfach wenig Leute gehabt, die dann gesagt haben, okay, geh einfach rüber, mach das. Wenn es nicht gut läuft, dann kommt es wieder zurück, hey, läuft es, dann ist alles okay. Und deswegen hat da so dein ganzes Umfeld da, auch, man weiß es damals in den 80er Jahren, da war die NHL schon eine NHL, aber dann hier fighten, boxen, hauen und kratzen und vielleicht eher so eine wilde Liga. Und viele haben da eigentlich nicht dir den Rat gegeben, geh einfach rüber, mach's. Und dann bist du dann irgendwann einmal so eingeschüchtert worden, dass ich dann, ja, okay, dann warte ich einfach nur und dann ging es eben dann auch dann in der ersten Liga damals in Kapoeiran dann bei mir so rasch nach oben und ich dann auch so ganz zufrieden war, dass ich dann auch in der Bundesliga oder damals dann in Kapoeiran und Köln dann Fuß gefasst habe und ich war auch nie beleidigt oder irgendwie verärgert, dass ich nicht drüber gegangen bin, es war die Zeit nicht. Jetzt momentan geht man rüber und macht eine gute Ausbildung und kommt wieder zurück. Das hätte ich vielleicht heutzutage auch, aber damals war es nicht so. Und ich bin auch überhaupt nicht sauer.
Didi, vielleicht ganz kurz, was mich da interessiert. Du sprichst die Zeit an, dann nach Kaufbeuern. So ab 86, die 10 Jahre, hat man im deutschen Eishockey wirklich sehr, sehr gutes Geld verdienen können. Oder sagen wir so, der Drunske, Gerd und du, ihr habt Wahnsinn zum Verdienen, um mal einfach zu sagen, dieses. Hat es mit reingespielt, dass du sagst, hör mal zu, das Geld kriege ich drüben nie und nimmer in der NHL und hier habe ich ein geiles Leben und bin eigentlich der Chef?
Ja, wie gesagt, hey, das kam eben dann auch dazu, hey, dass ich dann, sagen wir mal, dann mit 23, wo es gut lief, dann auch nach Köln gegangen bin und wie du selber gesagt hast, da auch ordentlich und dann kamen dann auch mal Anfragen, dass ich dann doch mal rübergehen soll, aber danach, wie du selber gesagt hast, dann wollte ich einfach nicht mehr, hey, weil damals noch mit einem Zwei-Wege-Vertrag und dann in der AHL viel weniger. Dann habe ich mir gedacht, nee, ich habe ja hier mein ordentliches Geld und es läuft ja eigentlich soweit ganz gut. Und dann hat sich das dann irgendwann auch mal im Sande verlaufen.
Wir hatten aber, Didi, vor kurzem den geschätzten Kollegen Uli Hiemer im Podcast zum Talk. Der hat übrigens gesagt, der Didi hätte es sicher geschafft, wenn er rübergegangen wäre. Hat er recht? Im Nachgang?
Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe halt den Vorteil oder hätte den Vorteil gehabt, dass ich halt die Tore schießen kann. Ob ich jetzt da drüben, obwohl mir eigentlich, glaube ich, vielleicht, aber ich möchte dann mir nicht so weit aus dem Fenster, aber vielleicht die kleine Eisfläche dann auch noch zugutekommen wäre, dass man seinen Instinkt dann ausspielen kann. Aber ich weiß es nicht. Und ich glaube, ich bin ganz glücklich worden mit meinen Stationen in Köln, in Kaufbeuren, also sowieso bin ich groß geworden in Köln und dann vor allem Düsseldorf und dann mal Münden wieder, war eine schöne, es waren eigentlich wirklich alles so tolle Zeiten, dass ich eigentlich auch nicht sagen muss, ja, hätte ich in die NHL mal gegangen und dann wäre alles toll, ja, dann hätte ich dann jedes Mal 10 Stunden fliegen müssen nach Deutschland wieder zurück, weil ich eh nicht so gern fliege. Das wird dann auch wieder ein Nachteil gewesen. Ich weiß es nicht und mich beschäftigt das auch nicht so. Ich bin so mit meiner Karriere so rundum glücklich und gut ist.
Deine Karriere, beziehungsweise deine Karriere und eine andere Karriere hängen dann auch eng zusammen. Mit deinem Wechsel nach Köln, da bist du dann mit Gerd Runschka zusammengekommen. Wie hat sich das bei euch gleich gebildet, diese Chemie, die ihr ja fast 10 Jahre, weder Nationalmannschaft, Düsseldorf, Köln und dann auch in München nie mehr losgeworden seid? Was hat da so geklickt bei euch auf dem Eis?
Ich glaube halt, dass der Gerd halt mit seinem, du kennst ihn oder jeder kennt ihn eigentlich, dass er technisch guter Spieler ist und dann einfach den tödlichen Pass spielen kann. Und wir haben eben dann damals in Köln dann mit Hotels, Übernachtung, Trainingslager, wir waren zusammen immer auf dem Zimmer Und dann, wer den Gerd kennt, dann wird dann am Blatt umeinander geschrieben, du musst dahin laufen, du musst dahin laufen. Und das ist halt dann, und der Gerd war ja manchmal, der hat dich ja verrückt gemacht, hey, weil vor lauter Laufen haben wir das Passen vergessen. Und man hat halt dann wirklich Stunden über das Eis geredet, hey, und das ist dann irgendwann automatisch reinkommen, dass ich halt schon wusste, okay, der ist jetzt da über die blaue Linie, dann macht er einen Haken und dann versucht er einen guten Pass zu spielen und dann hast du eben dann so das Timing danach gerichtet, hey, damit halt dann der gute Pass dann auch ankommt. Und das war dann wirklich so blindes Verständnis, weil mir ja auch tagtäglich da reden musste über das Eis, okay. Obwohl ich dann ja manchmal auch ganz gerne mal abschalten oder abschalten wollte. Aber beim Gerd, da konnte man nicht abschalten, weil da ging es dann wirklich nur ums Eishockey. Und das hat sich halt dann in den Jahren dann immer perfekter geworden. Und danach musste man auch nicht mehr so reden. Dann hat er, ist halt dann alles gelaufen.
Du sagst da was, das in die 80er, auch in den 90er Jahren noch so war. Da ist unheimlich viel, auch taktisch oder spielverständnismäßig, von den Spielern selber kommen, gar nicht so viel von den Trainern zum Teil. Das ist ja auch so ähnlich, wie du das beschreibst. Ihr habt euch als Top-Formation, egal wo ihr wart, in Köln, in Düsseldorf oder München, überlegt, was ihr machen wollt, damit ihr zu euren Toren kommt. Ist das so gewesen oder täuscht es manchmal?
Ach, ich glaube, das täuscht so ein bisschen. Also ich war, für mich war es damals eine gute Situation, dass ich nach Köln gekommen bin, weil wir hatten damals Hardy Nielsen, der ein Taktikfuchs war, mit 1-3-1 mir stundenlang trainiert haben und dann Vorchecking und dann eigene Zone mit blinden Pass nach vorne oder in die Bande reinholzen und dann kommen. Das waren schon viele Systeme, wo wir da von verschiedenen Trainer bekommen haben. Und irgendwann war das dann eben dann so, okay, die Trainer haben dich dann eventuell lassen und dann ist natürlich die Diskussion mit Gerd oder je nachdem, wer nochmal dein Partner war, okay, was können wir dann machen, damit wir dann, jetzt haben wir mal auch nicht aus der Rolle fallen, für einen zweiten oder einen dritten Sturm eben nicht spielen und das dann halt dann verfeinern. Aber ich denke mal, so viele Systeme, vor allem von Hardy Nielsen, das ist ja wirklich einer, stundenlang irgendwelche Systeme eingedrillt worden ist. Aber ich glaube, dass es schon irgendwie gut getan hat, dass es halt dann automatisch drin war. Und dann konnten wir dann bei Hans Sachtern, der ja dann mehr oder weniger ein bisschen defensiver war, das dann mit einbringen, wo wir halt dann gewisse Freiheiten dann auch bekommen haben.
Insgesamt ja so dann die Zeit ab den 90ern mit eurem Wechsel zur Düsseldorfer EG, wo du sagst, dass auch unter Hans dann, da habt ihr ja Meisterschaften nochmal, insgesamt hast du 4 mit der DEG gewonnen, unter anderem auch mal 3 in Folge. Wann hat sich denn bei euch so eingestellt, so, oder gab es das überhaupt so ein Selbstverständnis, dass wir Meister werden? Weißt du, dieses Gewinnen als normales herzunehmen, vielleicht auch zu sagen, hey, Meisterfeier, die läuft nur über uns, weil wir es so geil finden, erst einen Titel zu gewinnen, dann zu feiern. Das ist unser Ding und das geben wir nicht mehr her. Gab es das irgendwann? Kann sich erinnern, dass sich das eingestellt hat?
Ich glaube schon, vor allem, hey, also ich muss sagen, wo wir das erste Jahr von Köln nach Düsseldorf gegangen sind, wir hatten dann im Laufe der Saison, wir hatten ja im ersten Jahr einen Hans noch nicht, das war ja damals Peter Johansen und Peter Hemer. Aber wir wussten dann auch, wir haben uns untereinander geschätzt, weil damals war auch der Peter John Lee und der Chris Wellenthein da, Andy Brockmann und wie sie alle heißen. Und wir sind dann wirklich so als Team gewachsen, wo wir auch jetzt zum Beispiel durch Pete oder durch Chris so viel Respekt gehabt haben, auch dann gegenseitig im Training hochgepusht haben, dass wir eben dann schon wussten, wir sind ein gutes Team und man kann uns eigentlich wirklich schwer schlagen, weil die Mannschaft war auch wirklich super. Mir hat sich dann, Uli und alle waren da, der Mike Schmidt und der Rick Emmen und das waren auch wirklich, wo das Klima in der Mannschaft gestimmt haben und wo wir einfach wissen, okay, wenn wir wirklich einigermaßen spielen, dann wird es für jeden Gegner schwer sein, uns zu schlagen.
Und diesen 7 Meisterschaften, die der Basti gerade angesprochen hat, 87 ist es losgegangen, 96 war die letzte mit Düsseldorf. Gibt es da eine, die dir besonders wichtig ist, am meisten vielleicht am Herzen liegt, die am schönsten war?
Eigentlich, man muss einfach sagen, jede Meisterschaft war irgendwie was Besonderes. Und du weißt, oder jeder weiß ja, der aus einem kleinen Verein kommt, wie Kaufbeuren oder vielleicht Landshut oder sonst Füssen, die ja dann in den 80er oder 90er Jahren vielleicht ein bisschen so vom Tellerrand verschwunden sind. Und wenn du natürlich vom Kaufbeuern kommst und du gehst zu einem großen, zur großen Mannschaft wie die Haie und du wirst dann deutscher Meister, dann ist das für dich was Besonderes. Und dann war auch der zweite Titel war wirklich toll, wo man dann sagt, okay, man hat ihn bestätigt und dann gehst du nach Düsseldorf und ich weiß nicht, 25 oder 30 Jahren haben die keinen Titel mehr gefeiert und das ganze Stadion, es ist halt da, die Bremenstraße war halt einmalig und du holst den Titel wieder nach gefühlten 30 Jahren, dann ist es was Besonderes und deswegen war jeder Meistertitel, irgendeinen Reiz hat es immer drin gehabt oder wo ich dann nach München gegangen bin, so, da waren die auch ewig nimmer und man hat dann irgendwie dann versucht, in München das Eishockey wieder auf Vordermann zu bringen und du wirst dann Meister mit Gordon Sherwin, Dale Dergard, Schwassmeier auch wieder eine tolle Mannschaft hatten. Das hat jeder Titel hat so einen Reiz und deswegen möchte ich jetzt nicht sagen, der erste war der beste und der siebte war nimmer so. Es waren alle toll und jeder hat so seinen besonderen Wert gehabt.
Eines, das vielleicht sich eigentlich jeder fragt und ich habe es nirgends gelesen und ich habe dich selber nie gefragt, was ist passiert in deiner Spielerkarriere, dass auf einmal der Schnurrbart weg war?
Ich glaube, da ist der Andreas Lupzig schuld.
Ja, der war in Köln mit dir, glaube ich, oder?
Der Lupzig war dann auch in der Dings und da war ich, glaube ich, Anfang 30 und dann haben wir uns nach dem Sommer dann Sommertraining dann erstmal wieder getroffen und dann kam der Lupzig und sagt, Mensch, Regen, jetzt hast du immer noch den Pornobalken. Und das war so das Ausschlaggebende, wo ich dann sage, jetzt muss er dann endlich weg. Und da war der Andi Lupzig eigentlich so zu, ich wollte dann immer schon mal ein bisschen wegmachen oder hab so mal drüber nachgedacht, das musste mal den wegmachen und der war schon ausschlaggebend, damit ich den weggemacht habe.
Und er kam auch nie wieder zurück, oder? Nee.
Ja, ich habe halt dann auch Playoff-Bart und was weiß ich, halt so normal. Aber jetzt so seit Anfang der 90er kam der dann nicht mehr zurück. Nee. Aber ich würde ihn jetzt auch wieder machen, jetzt wird es mir jetzt nicht mehr stören.
Ja, jetzt ist er auch wieder Stylo, weißt du, ja. Wenn du jetzt unterwegs
genau, bist. Genau, jetzt ist er wieder Stylo. Aber damals war es eine Zeit, wo man dann sagt, so, jetzt muss er mal weg.
Ja. Also egal, wie man das, glaube ich, heute trägt, das kann man schnell unter dem Namen Hipster verpacken und schon ist man total trendy. So ist es. Ja. Didi, eine Frage hätte ich noch, weil wir natürlich auch wissen, dass sicherlich der ein oder andere Jüngere, auch vielleicht Eishockeyspieler, zuhört. Ich fand das so interessant, weil das eben schon mal anklang. Da würde ich gerne nochmal eine Frage zu stellen, weil du eben ja auch so schnell so erfolgreich warst. Direkt Torschützenkönig wurdest, glaube ich, in der Bundesliga. Da warst du ein Rookie, da warst du 18 Jahre jung. Das ist ja unglaublich. Das hat Rick ja auch schon mal angesprochen. Und du hast eben auch das Wort Instinkt benutzt, weil das ja auch viele sagen und was auch große Spieler oft ausmacht, die es manchmal vielleicht gar nicht so erklären können. Die sagen, das kommt so aus dem Bauch. Marco Sturm sagt das auch ganz oft, Instinktspieler. Was würdest du jemandem mitgeben? Kann man davon was lernen? Kann man sich auf den richtigen Weg da begeben, wie man sowas vielleicht umsetzen kann? Oder ist das einfach in einem drin und einer hat es und einer hat es nicht?
Ja, ich glaube, man kann es jetzt ein bisschen antrainieren, aber ich glaube auch, es gibt eben, oder wenn man jetzt zum Beispiel sieht, der Dreiseitel, das ist halt einer, der hat den Instinkt und ich denke mal, dass man so viele müssen gewisse Situationen trainieren und dir fällt jetzt quasi, wie man sagt, in den Schoß. Aber ich glaube, viel spielen und üben, üben. Aber ich glaube trotzdem spielen, spielen, spielen. Und dann bekommt man den Instinkt. Und dann wird es eben dann immer so sein. Der einen hat ein bisschen besser oder der andere tut sich da schwer. Aber ich glaube, wenn man den hat, wie du selber gesagt hast, man kann es verbessern, man kann den schon so weit sich antrainieren, aber irgendwann kommt dann der Rahmen und dann musst du, wie man sagt, auf Deutsch das nächste Interview haben und dann geht es auch irgendwie gut.
Didi, weil der Rick die Frage zum Schnauzer stellt, ich habe auch tatsächlich noch eine Frage, die mich immer interessiert hat, weil in Kaufbeuren hast du ja immer die 11 gespielt, aber die 23 wurde zu der Nummer in Deutschland und jedes Kind wollte eigentlich mit der 23 dann als Stürmer auch spielen. Wie bist du denn zu der Nummer gekommen? Hat die irgendeine Bedeutung auch gehabt?
Die hatte damals, ich bin ganz einfach zu der Nummer gekommen. Ich hatte in Kaufbeuren die Nummer 11 und bin dann nach Köln gewechselt und wollte die 11 haben. Die habe ich damals nicht bekommen, weil die der Miro Sikora gehabt hat. Und dann stand zur Auswahl die 29 und die 23. Und dann habe ich mich für die 23 entschieden, weil meine Mutter 23 geboren ist.
Und sag mal, weil wir auch drüber gesprochen haben noch, sowas interessiert mich dann immer, wenn du sagst, alle Meisterschaften hatten irgendwas Besonderes. Hast du irgendwas Besonderes noch aus deiner Karriere, wo du sagst, das hängt bei mir im Wohnzimmer, das habe ich mir extra irgendwo mitgenommen, das ist so ein ganz besonderes Erinnerungsstück meiner Karriere, oder gibt es das vielleicht aus jedem Jahr, dass du da so irgendwas behalten hast, wo du immer dran denkst und sagst, wow, weißt du noch?
Ich habe in Kaufbeuren noch in meiner alten Heimat, wo ich ja dann damals Montreal-Schläger gespielt habe, ich glaube, da habe ich zwar nicht alle zusammenbekommen, weil ich dann auch irgendwann einmal am Anfang, glaube ich, meine ersten Jahre Titan gespielt habe in Kaufbeuren, aber danach meine Erfolge fielen mit Montreal und da stehen noch, ich glaube, 4 im Keller unten in Kaufbeuren, wo ich dann, man hat ja dann damals immer 3 beim Spiel gehabt, immer einen vorsichtshalber weg dann ab. Und den gut aufbewahrt haben, weil danach, nach der Meisterschaftsfeier oder ja, gleich anschließend, waren die Schläger, die Holzschläger dann immer schnell vergriffen. Aber ab und zu habe ich noch einen abgekriegt. Und das ist dann der Monte-Holzschläger. Früher war er nur mit orangen Schrift drauf, wo er ganz toll geleuchtet. Da habe ich noch ein paar zu Hause.
Das heißt, du hast noch eine schöne Schlägersammlung im Keller?
Ja, nicht mehr viel. Ich glaube, 5 sind es oder so. Also so viel sind es nicht mehr. Aber die bleiben auch.
Aber hast du nichts? Du hast ja auch 5 olympische Spiele gespielt. Du hast, glaube ich,
2. Ja, aber Trikots habe ich noch alle gesammelt, en masse.
Okay. Ich habe mir gedacht, ich meine, du hast ja 92 Länderspiele. Du warst ja nicht irgendein Spieler, der auf ein paar Weltmeisterschaften dabei war, sondern du warst ja über Jahre hinweg einer der besten Spieler, immer auch bei Weltmeisterschaften. Da muss man dazu sagen, das ist ja, wenn man bei einer deutschen Mannschaft spielt, auch damals vor allem, ist das schon was sehr Besonderes. Da hat es nicht viel gegeben. Da hat es einen Gärtner gegeben, einen Udo hat es dazu gegeben, aber das war nicht so viel. War die Weltmeisterschaft und der internationale Vergleich vielleicht für dich besonders wichtig, weil du ja in der Liga so mit dominiert hast über Jahre?
Ich glaube, jede Weltmeisterschaft ist so was Tolles eigentlich, wenn man gegen die Schweden oder die Tschechen damals oder Trussen, Makarov und wie die alle heißen, dann spielt, dann ist es was Besonderes. Und da bist du eigentlich voll motiviert, weil man will es ja in Anführungszeichen denen ja auch zeigen, dass man mithalten kann und mitspielen kann. Und deswegen war das immer, vor allem gegen die wirklich Krutos, Makaros und Misa Neslund und was weiß ich, da wollte man halt dann auch so ein bisschen Stolz haben und sagen, okay, man versucht zumindest dein Bestes zu geben, damit die dann auch sagen, okay, es gibt ein paar Deutsche, die das dann auch ganz gut können.
War für dich immer, weil du hast insgesamt 13 Weltmeisterschaften, Rick hat es gesagt, 5 Olympische Spiele, Didi, war Nationalmannschaft schon immer noch, auch nach Saisonabschluss, das i-Tüpfelchen, wo du immer gesagt hast, geil, WM, natürlich bin ich dabei?
Ich glaube, dass damals, also ich kann auch manche, okay, jetzt momentan auch verstehen, die dann sagen, im Mai und so, ich weiß nicht, bei uns war das einfach früher, hat es zur Saison dazugehört, man hat die Vorbereitung, man hat die Meisterschaft, man hat die Playoffs und danach war WM. Man hat sich eigentlich so nie die Gedanken drüber gemacht, okay, wenn vielleicht einmal ein Jahr gehabt hast, wo du vielleicht total schlecht spielst, dass sich vielleicht der Bundestrainer gar nicht mitgenommen hätte, aber für uns gab es nie eine Diskussion, dass wir gar nicht hinfahren. Das stand für uns, also für mich persönlich eigentlich nie zur Diskussion, man hat es eigentlich so auch dann im Urlaub, also wenn man dann einen Urlaub geplant hat, im Sommer, im Juni dann den Urlaub gemacht hat und man hat gar nicht dran gedacht, dass man eventuell mal früher oder Für mich war das immer eine besondere Ehre für die Nationalmannschaft und für viele natürlich auch, für viele anderen. Ob es der Niederberger, der Klärtmann, hat er nie darüber diskutiert, jetzt war ich da irgendwann mal nicht hin. Für uns war das eigentlich ganz normal, dass man nach der Playoffs zur Nationalmannschaft fährt und für sein Land spielt und war immer stolz drauf und deswegen gab es für mich eigentlich nie eine Diskussion.
Jetzt kommst du ja schon aus der Ära raus, sage ich mal, die vielleicht ein bisschen anders geprägt war von den Charakteren her. 2002 hast du aufgehört, aktiv Eishockey zu spielen, bist dann sofort Trainer worden, warst dann einige Jahre in Duisburg. Hast du festgestellt, dass sich was geändert hat in dieser langen Zeit, wo du im Profi-Eishockey bist, oder sagst du, eigentlich ist es immer noch das Gleiche?
Ich glaube halt, dass viele Sachen einfach ähnlich sind. Man hat jetzt da auch, ich schaue, okay, letztes Jahr war ich in Duisburg, aber vorher war ich viel in Köln oder in Düsseldorf. Man schaut die Spiele an oder Serienmanager und so. Okay, man kann, unbestritten ist es, dass das Ganze athletischer geworden ist. Aber wenn man dann genau hinschaut vom System her, okay, die anderen gehen mit zwei Mann vor, aber im Prinzip, man kann es drehen und wenden, wie du willst. Wenn du nicht hinten gut spielst, dann wirst du seltener Spiel gewinnen. Und deswegen ist da immer so ein Misch aus zweimal vorchecken, aber dann auch der F3 oder der Mittelstürmer, je nachdem, wie man den benennt, der muss hinten bleiben, die Verteidiger runden nicht durch. Es ist ähnlich geworden, dass es vielleicht athletischer oder schneller geworden ist. Das ist halt so. Fußballer sind auch alle schneller geworden. Aber ich glaube, das Einzige wird sich die nächsten Jahre immer ähnlich bleiben. Gut in beiden Zonen, vorne wie hinten, und das wird auch immer so bleiben.
Nachdem du, lass uns mal ganz kurz sprechen noch über deine Trainerkarriere. Wenn du sie so vergleichst mit deiner Spielerkarriere, bist du genauso zufrieden oder hättest du vielleicht ein paar Dinge anders gewünscht, wie deine Trainerkarriere verlaufen ist?
Ach, ich war am Anfang so weit so ganz zufrieden. Ich denke mal, dann in Duisburg angefangen und so. Wir waren auch damals mit Duisburg in der zweiten Liga, wir sind aufgestiegen. Wir sind dann mit Duisburg in der DEL drin geblieben, was ja für so einen kleinen Stand hat, unheimlich wichtig ist. Damals auch der Ralf Barbe, der dann zurückgezogen hat. Und dann kam eben die Welle mit den ganzen Ausländern. Dann geht man ein bisschen runter. Dann probiert man mal wieder in Kaufbeuren, dann wieder Trainer oder dann sportlicher Leiter und Trainer, man ist verbunden, aber ich denke, soweit bin ich zufrieden. Sicher wünscht man sich, man wäre vielleicht länger oder vielleicht nochmal einen anderen Standort in der DEL als Trainer oder Co-Trainer irgendwo gehabt zu haben, aber hat man nicht. Deswegen bin ich soweit auch ganz zufrieden.
Bist du da jemand, der gerade aktiv auch noch sucht oder lässt du es einfach auf dich zukommen, was die Zukunft so bringt?
Nein, ich suche nicht. Jetzt ist gerade mit der Corona-Zeit schwierig und so, und irgendwo anrufen oder sich aufdrängen, habe ich keine Lust. Man weiß eh nicht, ob überhaupt im September dann gespielt wird, was ich mir jetzt momentan nicht vorstellen kann. Und deswegen, jetzt warten wir einfach mal, was so alles jetzt auch mit den Vereinen so passiert vom Konkurs und viele Vereine bis auf Red Bull und SAP oder die Eisbären, die vielleicht dann noch gute Sponsoren oder Anschütze hinter sich haben, wenn es wahrscheinlich so nahtlos überstehen, aber viele Vereine werden dann doch vorsichtig sein mit Spielerverpflichtungen oder auch mit Trainerverpflichtungen. Man wird vielleicht ein Notpaket fahren, weil eben die ganzen Auswirkungen von Corona, wenn wir alles noch gar nicht so richtig wissen.
Dennoch, Didi, du bist ja, egal in welcher Funktion dann auch, du bist ja im Eishockey immer verbunden geblieben. Das ist ja auch für dich was dich nie losgelassen hat oder auch immer noch nicht loslässt. Wenn man Didi Hegen treffen will, in welchen Stadien bist du denn oft zu Gast, wenn Eishockey gespielt wird? Was sind so deine Sachen, wo du anschaust? Ist es oft immer noch Düsseldorf? Ist es Köln? Ist es Kaufbeuren?
Ja, jetzt haben wir mal so die letzte Zeit, was Kaufbeuren eigentlich recht selten. Ich muss auch zugeben, ich war noch gar nicht im neuen Stadion, bin zwar schon 10-mal vorbeigefahren, aber innen drin bin ich auch jetzt nicht dazukommen. Aber hier mein Standort ist jetzt mittlerweile lebe ich in Düsseldorf. Da ist es eben dann Düsseldorf, ich sag mal 60-70% und dann Köln, weil ich da auch den Ralf Pappe ganz gut kenne und mir auch die Haie immer gern anschaue oder dann ab und zu mal ein, zweimal im Jahr vielleicht in Krefeld, man treibt sich halt hier, man hat hier alles vor der Tür und deswegen, nach Düsseldorf bin ich in 10 Minuten vom Eisstadion weg, da fährt man natürlich dann hin und sieht dann die Spiele ja dann oder alle anderen Mannschaften ja auch, aber Köln fällt mir eigentlich aber immer noch ganz gut.
Was mich noch interessiert, weil du es gerade selber angesprochen hast, die Corona-Zeit, wie verfolgst du das Ganze? Ich meine, jetzt kommt ja sowas hoch wie Spielergewerkschaft, wenn wir uns mal zurückerinnern, so gegen Ende deiner Karriere hat man gesagt, komm, ihr habt das damals auch ins Leben gerufen, das braucht's. Dann hat es ein paar Jahre gegeben, leider hat sich's nicht durchgesetzt, jetzt macht man es wieder. Wie verfolgst du das jetzt? Wie siehst du die vielleicht diese, ja, ich sage jetzt mal, Gehaltsverzichte, die die Clubs jetzt wollen? Das ist ja alles ein Thema, das so, ja, Ende der 80er, Anfang der 90er, wie die DL entstanden ist, schon mal gegeben hat, ohne Krise, sondern das war vielleicht zum Teil über Überschuldung selbst gemacht.
Ja, ich denke mal, damals, ich finde es eigentlich mit der Gewerkschaft eigentlich ganz gut. Der Jörg Himmer hat es ja damals ins Leben gerufen. Ich glaube, dass da eigentlich so die Deutschen alle, oder sagen wir mal nicht alle, aber viele waren bereit, eben da auch den HIMA oder die Gewerkschaft zu unterstützen. Und dann kam eben das Problem mit den ganzen Ausländern rein. Die Ausländer wollten dann nicht so, weil die, ja gut, die sind nach 8-9 Monaten in ihre. Und dann hat sich das leider so ein bisschen im Sande verlaufen. Aber jetzt, wenn sich sowas, eine Gewerkschaft bildet, denn ein Spieler, der Raimi und Mo Müller aus dem, wenn die das machen und man kriegt mal vielleicht, ist jetzt mittlerweile auch die Ausländer vielleicht eher bereit, dass man dann eine Gewerkschaft hat, einen Spieler, wo man zumindest mal gehört wird, finde ich eine tolle Sache und ich kann es eigentlich nur so begrüßen.
Du Didi, vielleicht von mir noch so mehr oder weniger zum Abschluss, weil du das eben erwähnt hast und weil wir ja auch schon ein bisschen über Meistertitel gesprochen haben, interessiert mich jetzt persönlich nochmal ganz kurz, weil ich ja auch in Düsseldorf meine Jugend verbracht habe und du ja auch aktuell dann auch unterwegs bist. Wenn du mal ab und zu jetzt noch so in die Altstadt gehst, wie ist das so vom Gefühl? Denkst du dir da, eigentlich müsste die Straße schon meinen Namen tragen und nicht die Bolkerstraße? Und wenn man da sich so umschaut, ich meine, ihr habt ja früher die Altstadt zerlegt. Das ist ja legendär, was da passiert ist damals mit der DEG.
Nein, also das brauche ich nicht. Keine Straße muss nach mir benannt werden. Bin eigentlich so mit den Straßennamen ganz zufrieden. Und man kann eigentlich nur, ich sage mal so, die damals, man merkt ganz genau, damals die Leute, die viele an der Bremenstraße waren, die erkennen dich in der Altstadt, die jüngere Generation, mir ist mein Sohn, der ist 28 oder noch die Jüngeren, die 20-Jährigen, die wissen dann nur den Namen, kennen die Person, aber viele Ältere, die sind dann schon auch noch gut unterwegs und man trifft den einen oder anderen in der Stadt dann schon wieder. Macht unheimlich Spaß, weil über die alten oder über die alte Bremenstraße zu reden, das ist wohl jeder noch damals wirklich sein Highlight hat, mit hier mit ins Stadion rein, über den Zaun schmeißen und was da alles zustande gekommen ist. Das war einfach Kult und ich glaube, die, wo damals zur Bremenstraße gegangen sind, die werden das auch nie vergessen.
Ja, Männer, ich glaube, haben wir noch ein bisschen was erfahren, oder? Von den alten Tagen, aber auch ein paar Einschätzungen von dir, Didi, zur aktuellen Situation und auch zum Eishockey heutzutage. Basti hat es ja vorhin auch schon gesagt, du bist im Eishockey irgendwie immer verbunden geblieben. Mach das weiterhin und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder.
Hoffentlich, alles klar. Vielen Dank auch. Bleibt Didi, alle gesund. Dank. Ja, danke ebenso.
Ciao, Didi.
Beste Grüße.
Ciao. Ciao, ciao.
So, Männer, ja, finde ich immer wieder cool, wenn man auch mal so einen Legenden-Podcast einstreut und ein paar alte Geschichten hört und wie das damals war. Vielleicht bin ich ein bisschen nostalgisch. Kann ja auch damit zusammenhängen.
Du, muss man auch sagen, Sesh, du hast ja wirklich, also ich kann mich nur erinnern an eine Meisterschaft, das war damals gegen Rosenheim, beziehungsweise war keine Meisterschaft, das war das Halbfinale damals. Da haben wir den Jugendcup davor gehabt und ich habe mit dir in der Nationalmannschaft später gespielt. Aber dieses Düsseldorf, diese Bremenstraße, hat damals, wie ich mit 14 Jahren da war, und die Halle war über Stunden vorher schon komplett voll. Das hat wirklich so was hinterlassen, dass wie er es jetzt gerade angesprochen hat, was die alles dabei gehabt haben, wie sie versucht haben, über den Zaun zu klettern, wo überall Leute waren, wo du dachtest, wie viele Leute sind da wirklich drin? Was zum Teufel? Was ist denn da los? Das hat wirklich was hinterlassen, dass, wenn es dann jemand erzählt, dass die Bilder sofort wieder erscheinen. Das ist schon eine schöne Zeit gewesen.
Das stimmt. Ich finde auch, Bremenstraße war so der Tempel und war so dieser Sehnsuchtsort, glaube ich, für jeden, der was mit Eishockey zu tun hatte.
War da schon, es hat natürlich schon auch, also ich kann es natürlich sagen, von Lanz und wie die guten Lanz zu der Zeit waren, das Stadion war genauso voll. Und in Mannheim weiß ich es auch, wie das draußen war. Es war damals eine andere Zeit, das Eishockey ist anders gefeiert worden. Trotzdem hat die Bremenstraße, ähnlich wie die Lenzstraße, zu ihren absoluten Traumzeiten schon was Spezielles gehabt. Man hat einfach das Gefühl gehabt, da sind doppelt so viele Köpfe drin, wenn man da reinschaut, als wir eigentlich dahin gehören. Und trotzdem hat alles geklappt, alles war fantastisch und die Stimmung war super. Es war wirklich hervorragend.
Ja, das war schon kultig insofern. Ich kann mich an so ein, zwei Momente erinnern, wenn mein Vater mal gesagt hat, du, ich habe übrigens Tickets für die DEG. Dann war das halt was ganz Besonderes, ne? Weil da kamst du ja in dem Sinne kaum dran. Und es war irgendwie so, was, wie hat er denn das geschafft oder so, ja? Wen hat er jetzt bestochen? Also da waren schon, ja, in Düsseldorf war das schon, muss man sagen, zu der Zeit ein unfassbares Thema. Also das hat die Stadt schon gelebt, also sehr gelebt.
Schönes Gespräch von früher. Ja, so schön im Sommer, wo jetzt EK Eishockey ist, sich mal so wieder an die alten Sachen zu erinnern und so auch mal ein bisschen, ich bin nicht so ein nostalgischer Typ, aber trotzdem mal so an die alten Zeiten zurückzudenken, sich zu freuen, das Herz zu erwärmen und sich wieder darauf zu freuen, wenn das moderne Eishockey hoffentlich irgendwann dann nach diesem Sommer startet.
Und wir haben es auch schon angesprochen in dem Podcast mit Didi Hegen. Es gibt ja diesen kongenialen Partner noch, Gerd Funschka. Wir werden auch versuchen, den über den Sommer nochmal hier zu uns zu bekommen.
Da sind wir dran. Wir sind in der Spur. Von daher hören wir ihn hoffentlich auch bald hier in die Eishockey-Show. Danke, Rick. Danke, Basti. Danke
fürs Freut euch auf mehr.
Ja, genau. Wir lassen nicht locker im 14-Tage-Rhythmus, aber wir kommen beständig um die Ecke. Bis dahin, ansonsten gerne alles abonnieren oder einfach diesen Podcast lauschen. Freuen uns. Macht's gut.
Bis die nächsten 14 Tage. Tschö.
Tschö.